Hier ist This is not Berlin, der Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf, unter anderem habe ich As Good as New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Mein Gast heute ist Christoph Zöller, Gründer von Instafo aus Heidelberg. Du hörst heute die Geschichte hinter diesem sehr schnell wachsenden Unternehmen. Und die hat's in sich. Christoph erzählt sehr offen über alles, was er gemacht hat und definitiv nicht weiterempfehlen würde. Erstes Produkt mit einer Agentur bauen, eine Pre-Seed-Runde, nach der den Investoren 60% der Company gehörte und seinen Co-Founder, der dann ausstieg. Er erzählt auch, wie ein Pivot und eine Fokussierung auf den Erfolg des Kunden dann den Weg zum großen Erfolg brachte, der Instafo heute zweifellos ist. Also, bleib bis zum Ende dran. Es lohnt sich.
Noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage- und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung, nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Herzlich willkommen, Christoph.
Vielen Dank, Christian, für die Einladung.
Du bist der Gründer von Instafo. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir miteinander sprechen können. Pitch uns doch mal deine Firma.
Also wir sind eine Recruiting-Plattform, angefangen im Tech-Bereich. Mittlerweile bilden wir das ab für alles, was White-Collar-Knowledge-Worker ist. Das bedeutet Tech-Sales, Marketing, Consulting, Projektmanagement. Und Unternehmen nutzen uns, weil sie eine viel, viel höhere Qualität der Bewerbung haben, zu geringeren Kosten, als es bei einem Personaldienstleister zahlen würden. Und auf der anderen Seite von den Talenten haben wir einfach eine sehr, sehr gute User-Experience. Talente finden die passenden Jobs und ist nicht wie auf Stellenboards, dass sie irgendwie vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Genau, klassisches Marktplatzmodell, haben eine vierstellige Anzahl, also über 1000 aktive, täglich aktive Kunden bei uns auf der Unternehmensseite und eine hohe fünfstellige Anzahl an aktiven Talenten auf der Talentseite. Wir sind im deutschsprachigen Markt unterwegs und aktuell ein Team von knapp unter 100 Leuten.
Das ist ja jetzt eigentlich eine Reverse-Recruiting-Plattform. So würde ich es jedenfalls mal beschreiben.
Ja, also haben wir das früher genannt. Das ist tatsächlich mittlerweile nicht mehr so, weil Reverse-Recruiting impliziert, dass Unternehmen die Talente anfragen. Und das ist vor allen Dingen in einem Markt, wo es ein sehr, sehr starker Arbeitnehmermarkt ist, war das damals, als wir gestartet haben. Also die Unternehmen oder die Arbeitnehmer können sich irgendwie einen Job aussuchen, wird händeringend nach passenden Talenten gesucht und dann war der Begriff damals, als wir gestartet sind, so 2017 sind wir live gegangen, Reverse Recruiting war da in aller Munde. Mittlerweile, unsere Plattform ist two-sided, also und Talente können den ersten Schritt machen auf Unternehmen und sich bewerben. Ich sag mal so, der in Anführungszeichen klassische Weg, das ist auch der größte Anzahl oder die größte Anzahl der Bewerbungen kommt auch über den Weg und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit für Unternehmen, die sehen dann eine Shortliste an passenden Talenten für deren Jobs und die können dann mit einem Klick diese anfragen. Und das ist extrem gut für uns als Marktplatz von der Conversion-Perspektive, weil da viel, viel mehr Hires relativ gesehen zu den Anfragen entstehen. Also auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch naheliegend, weil das Unternehmen entscheidet am Ende meistens doch noch, ob eine Person eingestellt werden soll oder nicht. Also hat ein bisschen die Entscheidungsgewalt in den meisten Fällen und wenn der erste Schritt von dem Unternehmen gemacht wird, ist es meistens auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Einstellung kommt. Absolut gesehen ist das aber noch ein geringerer Teil, weil Unternehmen einfach auch gewohnt sind, Bewerbungen zu bekommen und weniger dann aktiven Outreach auch betreiben.
Das ist vielleicht auch so ein kleines bisschen ein Zeichen dafür, dass der Arbeitsmarkt sich wieder ausbalanciert. Ne? Also wir kommen ja aus einer Zeit, wo es eigentlich ein Arbeitnehmermarkt war, so hat man gesagt, auch auf viele Rollen, gerade Tech-Rollen, aber auch Sales-Rollen zum Beispiel. Siehst du da jetzt, dass es doch wieder eher in Richtung Arbeitgeber schwingt?
Ich glaube, es ist beides. Also tatsächlich haben wir keinen großen Unterschied in der Nutzung gesehen von den beiden verschiedenen Marktsegmenten. Ich glaube, das ist auch wichtig zu erwähnen. Vermutlich wäre schon, wir haben natürlich auch das Feature weiterentwickelt, wäre in einem starken Arbeitnehmermarkt das nochmal mehr auch genutzt, weil dann einfach die Urgency für ein Unternehmen, eine Stelle zu besetzen, einfach nochmal viel, viel höher ist und dann auch die Bereitschaft, mehr Aufwand reinzustecken, einfach höher ist. Nichtsdestotrotz, definitiv haben wir gerade wieder einen starken Shift im Arbeitsmarkt hin zu einem Arbeitgeber Arbeitgebermarkt. Und das sehen wir vor allen Dingen daran, dass viel, viel mehr Bewerbungen auf einen Job kommen. Was dann aber die Value Proposition auch von den Staffo nochmal unterstreicht, weil Unternehmen auch dann in diesem Markt oder gerade in diesem Markt natürlich nur die relevanten Bewerbungen haben wollen und nicht eine Flut an irrelevanten Bewerbungen, wo sie dann erstmal Stunden reinstecken müssen, um die passenden von den weniger passenden Talenten auszusortieren und zu filtern. Dementsprechend für uns sind beide Seiten des Marktes spannend, also sowohl wenn es ein Arbeitnehmermarkt ist, als auch wenn es ein Arbeitgebermarkt ist, aber auch beide Dynamiken in dem Markt birken auch tatsächlich unterschiedliche Herausforderungen für uns als Company.
Was ich bei den Reverse-Recruiting-Plattformen immer so ein bisschen schwierig fand, ist, dass dann doch, selbst wenn ich mir recht viel Arbeit gemacht habe, da die passenden Talente zu finden, dass dann doch viele einfach auch happy waren in ihrem Job und einfach nur da gelistet waren, um mal zu sehen, was geht.
Na,
also
das ist
spannend. diese Usability, da sehe ich tatsächlich den Vorteil von eurem Ansatz. Wir sind ein Marktplatz, wir erlauben beiden Seiten aufeinander zuzugehen. Da gibt es viel mehr Chancen, dass sich auch was ergibt. Das verstehe ich schon mal. Gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, dass doch recht viele von euren Wettbewerbern jetzt im klassischen Reverse-Recruiting-Bereich auch inzwischen aufgeben mussten. Ne? Also es gab zum einen sehr, sehr viele, zum anderen hat sich der Markt
mehr, aber
auch stark bereinigt. Ne?
Ja. Ja, es gibt niemanden mehr. Es gab ja auch Honeypot, die da von Xing New Work gekauft wurden und mittlerweile auch nicht mehr gibt, trotz der Übernahme. Bei uns, und das ist ganz spannend, vielleicht kurz, kann da gerne eine Conversion-Rate auch und Zahlen, Daten, Fakten teilen, ist knapp bei 30% von, wenn du ein Talent anfragst, dass es dann auch sagt, ich möchte mit dir sprechen und ins Interview gehen, weil wir aber auch nur die aktiven Talenten anzeigen und jetzt nicht irgendwelche Datenleichen. Und ich glaube, da kommt der größte Unterschied, weil eine Datenleiche bringt halt irgendwie niemandem was, da gibt es keine Aktivität und dementsprechend werden bei uns dann nur die aktiven Talente angezeigt. Aber das, was du gesagt hast, definitiv gibt es da ja eigentlich nahezu wenig Mitbewerber, alle, die mit uns gestartet sind, oder viele, ja nahezu alle eigentlich, mir fällt eine Company ein, die hat aber nie aus diesem Reverse Recruiting gestartet, aber eigentlich die mit uns gestartet sind, gab es in Berlin noch einen Talent vor Scotty gibt es ja. Noch, Taledo gab es ja. Noch. Es gab in Frankreich Talent.io, auch die mussten, ich glaube, letztes Jahr dicht machen. Dementsprechend, ja, super happy für die Leistung von dem Team. Wir sind auch letztes Jahr noch stark gewachsen. Wir sind sogar dieses Jahr gegen den Markt auch weiter gewachsen. Dementsprechend hat das Team da echt einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und das ist auch wichtig, wir sind relativ lang schon aus diesem Branding Reverse Recruiting rausgegangen, weil, wie gesagt, einmal es impliziert, dass was anders gemacht wird im Recruiting und ab einer gewissen Reife des Unternehmens ist es für mich einfach auch wichtig, so wir wollen der klassische Weg sein und wir wollen nicht immer sagen, hey, wir sind irgendwie die Außenseiter, die es irgendwie anders machen, uns ein neuer Ansatz, aber auch der Großteil der Bewerbungen bei uns auf dem Marktplatz kommt halt der erste Schritt von den Talenten, dementsprechend würde es auch gar nicht mehr passen.
Wenn wir schon so ein kleines bisschen über den Stand eurer Company sprechen, ihr seid ja auch schon ziemlich lange unterwegs, ne? Also jetzt über 10 Jahre.
Seit der Gründung, genau. Live sind wir 2017 gegangen, dann ist es aber immerhin auch noch 8 Jahre, 9 Jahre.
Wie habt ihr euch in der Zeit entwickelt? Also wie groß seid ihr jetzt ungefähr?
Anfang sind wir sehr stark gewachsen, so von 2017 bis 2020 als Tech-Enabled Headhunting Agency, sage ich immer. Also wir hatten schon viel Technologie, die wurde aber nicht richtig benutzt, die war eher auch zum Support für unsere eigene Operations-Mitarbeiter, ein sehr, sehr großes Team an, wir nennen diese Talent Success Manager, die Talentseite betreut haben und aber auch die Unternehmensseite. Und wir haben Technologie hauptsächlich auch gebaut, damit die ihren Job besser machen können. Der große Shift, der dann kam 2020, 2021, auch so ein bisschen Anlass genommen, die Corona-Krise. Bei uns gab es eine Management-Reorg, mein Co-Founder ist ausgeschieden, war dann wirklich hin zu einem Marktplatzmodell. Und wir sind dann, wenn man sich die Wachstumskurve so vorstellt, irgendwie hoch, sind dann irgendwie stark runter, weil natürlich sehr, sehr viel von dem Business dann weggefallen ist, wir die Sachen anders gemacht haben. Und dann sind wir wieder sehr, sehr stark gewachsen. Wir machen jetzt dieses Jahr über 10 Millionen Euro Umsatz.
Führ uns doch vielleicht nochmal so ganz an den Anfang zurück. Beschreib uns doch mal den Moment, wo du sagtest, hey, das ist eine super Idee, das gründe ich jetzt.
Ja, also unsere Gründung war, würde ich sagen, für heutige erfolgreiche Startups, Scale-Ups sehr, sehr untypisch. Die Idee kam damals von meinem Mitgründer, von Daniel, der kam mit der Idee auf mich zu, hat gesagt, hey, ich habe bei einem großen Personaldienstleister gearbeitet, ich glaube, da gibt es irgendwie eine Bewegung, wir könnten da viele Sachen irgendwie digitaler machen, ich glaube, da ist Bedarf für eine Plattform. Und das war so ein bisschen der Anfang davon. Ich hatte nichts mit Recruiting zu tun. Ich war in meiner Jugend und auch davor schon sehr unternehmerisch getrieben, habe Partys veranstaltet, habe davor irgendwie noch andere Sachen gemacht und habe immer nach Business Opportunities geschaut. Und dann hat mich der Gedanke davon sehr, sehr fasziniert. Ich habe gesagt, okay, lass uns das einfach mal probieren. Und wir haben dann mit verschiedenen Leuten gesprochen, die aber jetzt nicht aus dem Startup-Umfeld kamen, sondern einfach irgendwie Unternehmen hatten, haben dann da auch Zuspruch bekommen und das hat uns dann bestärkt, den ganzen Weg auch weiterzugehen. Und dann hat aber erstmal war ein Jahr Fundraising, wie bekommen wir überhaupt das Geld, dass wir die Plattform entwickeln. Dann haben wir das Geld eingeworben, dann hatten wir knapp 2 Jahre Entwicklung, weil wir nicht gestartet sind mit einem kleinen MVP und gesagt haben, hey, was ist denn vielleicht ein Teilprozess daraus, mit dem wir erstmal was verproben können, wo wir Traffic bekommen. Du hast ja beim Marktplatz immer ein Riesenproblem. Henne-Ei, was zuerst, was brauchst du? Und du musst sozusagen Angebot und Nachfrage sehr, sehr stark managen. Und meistens brauchst du immer das Angebot zuerst, damit dann auch am Ende die Nachfrage kommt. Dementsprechend die Jobseite ist für uns immer noch die allerwichtigste bei unserem Marktplatz. Und dann sind wir, wie gesagt, 2017 live gegangen und dann glücklicherweise auch mit einem sehr, sehr guten Rückenwind im Markt und hatten dann da die Möglichkeit, da auch Wachstum irgendwie mitzunehmen. Und jetzt, wenn man sich alle möglichen Jobindexe anschaut und auch den Markt anschaut, seit 2022 Mai geht dieser Markt dann leider nach unten und das war eigentlich auch erst so für uns die Phase, wo wir richtig aufgestellt waren als Marktplatz, ins Wachstum reingekommen sind und jetzt kämpfen wir seit über 3 Jahren, 3,5 Jahren gegen den declining Markt. Haben wir uns auch anders vorgestellt, aber wir nehmen natürlich die Challenge an und ich denke, das wird sich auch wieder drehen.
Was habt ihr beide studiert, um einfach nochmal bei der Gründungsgeschichte zu bleiben?
Ich hatte ein duales Studium bei der Allianz gemacht und Daniel hatte tatsächlich auch ein betriebswirtschaftliches Studium, hat aber schon Berufserfahrung relevante in der Domäne Personal. Er hat dann, also speziell auch bei einem Headhunter, er hat dann tatsächlich auch das erste Produkt konzeptionell mitentwickelt, unsere IT gesteuert. Das haben wir damals extern mit einer Agentur gemacht, würde ich heute auch nicht wieder machen. War super teuer, Glück im Unglück. Die beiden Developer der Agentur konnten wir dann übernehmen. Nikola heute auch mein, ich sag mal so late Co-Founder, weil er von Anfang mit dabei war, auch Co-Geschäftsführer, verantwortet Produkt und Tech und war einer der treibenden Kräfte auch hinter der Transformation, die wir dann 2020, 2021 dann auch vorangetrieben haben.
Warum Heidelberg jetzt ausgerechnet? Ihr wart ja damals noch jung, wahrscheinlich auch ein Stück weit ungebunden, mal abgesehen vom Studienplatz. Gab es da jemals so einen Moment, wo ihr gesagt habt, gehen wir jetzt nach Berlin oder nach München oder bleiben wir hier in Heidelberg, wo ihr das mal diskutiert habt?
Du musst dir vorstellen, als wir damals gegründet haben, wie gesagt, legally die Entity 2014, 2015 haben wir dann das erste Geld bekommen. Wir hatten wirklich null Netzwerk und null Berührungspunkte mit irgendwie Startups. Auch damals, vor 10 Jahren, war die Kultur, die Startup-Kultur noch eine ganz andere. Natürlich gab es das in Berlin und Rocket-Zeiten und so weiter, aber das war noch eine ganz, ganz andere Kultur. Und dementsprechend, wir haben uns aktiv gar nicht die Frage gestellt, gründen wir in Heidelberg oder gehen wir woanders hin? Das ist einfach natürlich so gewachsen und dazu, genau, ich hatte mein Studium, ich hatte noch die Partys veranstaltet, das habe ich dann aufgehört, als es mit Instafo dann auch richtig losging. Dementsprechend bin ich leider, und auch heute ist es immer ein Teil auch mal bei mir ein weinendes Auge, dass ich da nicht aus Heidelberg rausgegangen bin. Ich meine, bin super viel unterwegs, habe sehr viel von der Welt gesehen. Dementsprechend kann ich mich da nicht beschweren, aber es war nie eine bewusste Entscheidung. Was viele aber nicht wissen, ist, dass pro Kopf die Gründungsdynamik Heidelberg ganz vorne ist, vor Berlin, vor München. Wir haben irgendwie 13,5 Neugründungen je 100.000 Einwohnern. Damit liegen wir in Deutschland ganz weit vorne und wir haben tatsächlich auch SAP-Headquarter ist hier direkt bei Heidelberg nebenan in Walldorf. Die Rhein-Neckar-Region per se ist eine sehr, sehr starke Wirtschaftsregion. Wir haben sehr viele in dem ganzen Thema AI, so generell Tech, Life Science, auch mit den Universitäten viel, in Heidelberg, Headquarter auch, Aleph Alpha, ja, so ein bisschen verschlagen worden in der Presse. Ich bin da über ein paar Investoren auch näher mit dabei. Denen geht es auf jeden Fall viel, viel besser, als die Außenwahrnehmung ist. Wir haben in Mannheim, was direkt neben Heidelberg ist, haben wir ein sehr, sehr starkes Ökosystem für E-Commerce, ne, vor allen Dingen auch getrieben durch Johannes Kliesch von Snox, der da sehr, sehr präsent ist und auch sehr, sehr viel für die Szene dort macht. Auch andere große Companies, die es dort gibt im E-Commerce-Bereich. Dementsprechend, da ist schon sehr, sehr viel da. Und ich glaube, es ist tendenziell schon auch eine underrated City. Aber, und auch das Teil der Wahrheit, wir heiern in allen Stellen, wo wir Spezialisten suchen, heiern wir komplett remote. Also alles, was bei uns Customer-Facing ist, bedeutet, wo wir auch Juniors mitnehmen, wo wir die Leute entwickeln, wo wir auch sagen, hey, wir fördern hier die Karrierepfade von Junior auf. Da heiern wir vor Ort in Heidelberg und haben ihn auch in der Vergangenheit vor Ort geheiert. Wir heiern jetzt aber seit wahrscheinlich fast einem Jahr, anderthalb eigentlich fast ausschließlich Seniorik, und da sind wir über zu einer kompletten Remote-Kultur auch gegangen, und über 50% von dem Team arbeitet bei uns auch komplett remote.
Gibt es da irgendwelche Erfolgsgeheimnisse, wie man da dann auch eine wirkliche Unternehmenskultur schaffen kann, auch Accountability hochhalten kann?
Also meine Erfahrung ist, dass, also fangen wir vielleicht mal mit Accountability an, weil das ist mir ein bisschen, fällt mir ein bisschen einfacher. Das hat meiner Meinung nach nichts mit Office-Kultur oder nicht Office-Kultur zu tun, sondern eher mit den Persönlichkeiten, die ich mir ins Boot hole und was diese für eine Accountability haben, was die selber für ein Selbstverständnis von ihrer Arbeit haben, von ihrer Leistung und was ihr eigener Anspruch an sich selbst ist. Und du kannst Personen auch im Office haben und du hast so weniger Accountability. Das heißt, das ist meiner Meinung nach sehr, sehr misleading. Kultur ist schon ein bisschen komplexer und auch schwieriger. Und da ist bei uns schon auch so, dass wir Instafo rundum aufgebaut haben, schon auch um, es geht um die Sache. So, also es ist ganz klar, wir haben irgendwie eine gemeinsame Mission, wir wollen alle irgendwie eine coole Sache bauen, wir wollen irgendwie eine schöne, eine erfolgreiche Plattform aufbauen. Und wollen da auch alle unsere eigene Karriere mit vorantreiben. Und das hat schon auch so sehr stark, würde ich sagen, die Kultur gepflegt. Und das ist natürlich schwieriger remote, weil einfach die Touchpoints anders sind. Wir haben auch bei uns vor allen Dingen Tech und Marketing ist vor allen Dingen remote. Also Tech, Produkt und Marketing, das ist aber ein großer Teil der Organisation. Und in allem, was wie gesagt Customer Facing ist, haben wir noch einen starken Office-Bezug. Müssen wir aber auch schauen, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt, wie wir damit irgendwie weiter umgehen. Dementsprechend Kultur remote ist ein Thema. Ich glaube, wenn man aber die richtigen Leute mit ins Boot holt und mit diesen auch remote richtig umgeht, dass auch da eine sehr, sehr gute und starke Kultur entstehen kann.
Wie findet ihr dann die richtigen Talente für euch?
Wir sind tatsächlich einer unserer größten Kunden selber. Was wir auch machen, wenn wir sehr, sehr spezielle Rollen auch suchen, haben wir auch immer noch eigenes Active Sourcing, oder jetzt haben wir zum Beispiel auch das erste Mal für die Leadership-Rolle auch einen spezialisierten Headhunter eingeschaltet, der, das war jetzt im Performance-Marketing, der sich dort mit einer sehr spitzen Positionierung da einen guten Talentpool hat. Das sind dann auch Wege, auf die wir zurückgreifen, aber all over haben wir, sind wir selber einer unserer besten Kunden.
Sehr gut, du kannst ja jetzt auch nichts anderes sagen.
Na, ist auch die Wahrheit. Und war auch nicht immer so, ne? Also am Anfang, gerade in der Phase, die ich vorhin beschrieben hatte, so von 2017, von dem Going Live bis 2021, haben wir eigentlich Instafo selber nicht wirklich benutzt, sondern das kam erst dann danach, als wir auch wirklich ein wertvolles Produkt für die Kunden geliefert haben. Ich würde sagen, davor war das mehr Versprechungen, und wir konnten so ein bisschen die Marktwelle mitreiten, weil einfach sehr, sehr A, sehr viel Geld im Recruiting ist und B, ein sehr, sehr hoher Need war.
Wenn wir schon bei Kunden sind, wie seid ihr da rangegangen? Du hast ja eben schon so ein bisschen beschrieben, dass eigentlich Fundraising am Anfang kam. Das, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Aber so die ersten 10 Kunden, wie habt ihr die gewonnen?
Ich glaube, die ersten 10 Kunden tatsächlich waren mehr über Netzwerk, ja, und Netzwerk einfach von Mitarbeitern, die wir hatten. Und danach hatten wir auch parallel eine sehr, sehr starke Outbound-Motion etabliert. Also ich würde sagen, damals ging das noch ganz gut über E-Mails. Wir haben so eine Scraper-Engine gebaut, dass wir von bestehenden Jobboards uns anschauen, welche Jobs sind in unserem Marktsegment unterwegs, haben dann dort E-Mail-Adressen rausgefunden oder auch errechnen lassen. Also wir haben das alles komplett, war so eine technische Pipeline, wo alles durchging. Und am Ende haben wir wirklich Massen-E-Mails rausgeschickt von, hey Christian, hab gesehen, du suchst XYZ, wahrscheinlich bist du wie viele unserer anderen Unterkunden nicht erfolgreich gewesen auf Stellenboards, wir haben irgendwie eine Alternative, das macht uns aus, wollen wir sprechen. Da gingen dann irgendwie Reminder raus, irgendwie 4, 5, 6, 7 Sequenzen und das hat die Kalender schon sehr, sehr stark gefüllt. Und wir hatten dann das, was du auch vorhin angesprochen hast, mit dem Sales-Prozess, dann wir dann die Stellen von denen angelegt haben, haben gesagt so, hey, guck mal, hier gibt's passende Talente. Das waren aber leider Gottes ganz viele von den anfänglich von dir erwähnten Leichen. Und du hast aber als Unternehmen gesehen so, hey, krass, ich habe so einen hohen Need und die zeigen mir, hier gibt es sofort welche. Ich werde Kunde. Und es war dann auch ein überschaubarer Betrag. Unser Businessmodell war dann, dass die upfront Geld in die Hand nehmen mussten, zwischen, glaube ich, mit 2.500 Euro im Jahr angefangen, haben das dann verschiedene Preise getestet, bis zu 4.500 im Monat in dem untersten Paket und das höchste Paket war dann niedrig fünfstellig und dann gab es noch was in der Mitte und zusätzlich haben sie dann aber noch einen fixen Betrag per Hire bezahlt, der lag dann je nach Paket zwischen 5.000 und 8.000 Euro und das hat sehr, sehr gut funktioniert im Sales, aber ich würde sagen, die Kundenzufriedenheit war nicht so wirklich gegeben, weil wir konnten hinten dran das Fulfillment nicht gut machen und da waren wir einfach nicht gut genug. Und hat uns aber definitiv auch weitergetrieben und Umsatz generiert.
Ja, jetzt so reines E-Mail-Outbound, hätte ich gesagt, hat eine ziemlich schlechte Conversion. Habt ihr das über Masse dann wieder wettgemacht? Du sagst, die Kalender haben sich gut gefüllt oder was würdest du sagen? Wie war da so die Conversion, nur die Reaktion darauf?
Also die Conversion waren wahrscheinlich so, ich glaube, zwischen 1 und 2%, ab und an mal, vielleicht 10-mal im Jahr kam eine Abmahnung mit rein, könnte irgendwie 300-400 Euro kosten, dann war das Thema vom Tisch. Maximal 10-mal würde ich sagen. Wir haben das aber halt über Masse gemacht und wir hatten so eine hohe Masse, dass da einfach extrem viele Termine und Pipeline mit reinkamen. Und das war so ein bisschen unser Erfolgsrezept, würde ich sagen.
Wie habt ihr das dann hingekriegt, dann doch noch die Qualität zu liefern? Weil auf Dauer kann man sich das ja nicht leisten, immer nur unzufriedene Kunden zu produzieren.
Auf jeden Fall. Also ich würde auch nicht sagen, dass alle Kunden unzufrieden waren, aber es waren nicht genügend Kunden zufrieden, dass ich gesagt habe, da fühle ich mich wohl mit, stehe ich mit meinem Namen ein. Und es war für mich auch in der Zeit eine sehr starkes gemischte Gefühle von, ich bin auf der einen Seite stolz, was wir bauen, auf der anderen Seite schäme ich mich, dass der Value nicht genügend da ist. Und das Umsatzwachstum hat so ein bisschen das negative Gefühl mehr vernebelt und den Fokus auf das Positive gelegt, aber in mir drin ist eine immer größere Unzufriedenheit gewachsen. Und das war dann so mit 2020, 2021 oder erstmal so, wir Menschen sind ja erstmal per se schlechter drin, exponentielles Wachstum zu verstehen. Und exponentielles Wachstum kommt ja auch dadurch, dass ich diese Ripple-Down-Effekte habe, dass das Bestehende auch mehr wird. Und bei uns war das am Anfang so und dann ist halt das Bestehende immer weggeschmolzen, weil die Churn-Rate bei über 50% war. Und du kannst in der Regel kein nachhaltiges Businessmodell aufbauen mit einer so hohen Churnrate oder negativ gesagt oder andersrum gesagt, wenn du einfach keine gute Retention hast. Und das haben wir die ersten Jahre nicht gemerkt, weil einfach das, was weggeschmolzen ist, so gering war aus der vergangenen Kohorte, dass so viel Neues nachgekommen ist. Und mit der Zeit wurde es aber immer mehr. Und das war auch so ein bisschen der Tipping Point mit Corona. Wir haben dann natürlich auch glücklicherweise staatliche Unterstützung bekommen. Und haben halt einfach gemerkt, hey, wir müssen das ganze Business dann wirklich umbauen. Und das hat dann sehr, sehr erfolgreich funktioniert. Wir hatten dann, wie gesagt, auch Management umgebaut. Mein Mitgründer Daniel, der hatte Produkt- und Plattformverantwortlich ist raus. Nicola hat das Thema übernommen. Und wir sind dann vollen Fokus wirklich auf Marktplatz gegangen und haben gesagt, okay, was können wir denn wirklich? Und wir wollen jetzt nicht jeder Company anbieten, hey, war auch sowas, wir haben einen Fleischverkäufer vermittelt, weil irgendeine Company, die mal zu uns kam mit einem IT-Admin und die war aber halt irgendwie in der Fleischindustrie angesiedelt, dann zu uns gesagt hat, hey, könnt ihr nicht auch da helfen? Und was wir eigentlich nur immer gemacht haben, wir haben Active Sourcing auf Xing damals noch, dann später auch LinkedIn gemacht und haben das halt versucht, irgendwie einigermaßen skalierbar aufzusetzen. Und dementsprechend war natürlich da naheliegend, dass wir gesagt haben, so hey, theoretisch kannst du jeden Job bei uns irgendwie placen, aber wir bauen dadurch ja keinen nachhaltigen Unternehmensvalue und Netzwerkeffekte auf. Und diesen Shift haben wir dann gemacht und das hat dann dazu geführt, dass einfach die Unternehmen dann auch sehr erfolgreich mit Instafo wurden und wir dann auch das nachhaltige Wachstum und auch gegen den aktuellen Markttrend. Und da bin ich auch sehr stolz auf das Team, habe mich gerade die letzten Wochen auch mit ja wahrscheinlich fast allen relevanten Playern in unserem Segment ausgetauscht und da durch die Bank hinweg höre ich eigentlich nur weniger Umsatz als im Vorjahr und wir sind hier immer noch gewachsen. Dementsprechend bin ich da, ja, wie gesagt, sehr, sehr stolz auf unsere Leistung und das kam auf jeden Fall auch durch den Shift, den wir damals gemacht haben. Ich glaube, hätten wir den nicht gemacht, würde es uns heute auch nicht mehr geben.
Du hast eben sehr viel über die lokale Wirtschaft geredet und wie stark die ist, auch im Tech-Bereich oder im E-Commerce-Bereich. Hat das für euch in der Phase damals eine Rolle gespielt? War das dann für euch hilfreich, da erste Kunden auch lokal vielleicht gewinnen zu können?
Null, weil wir eigentlich auch nie hier einen großen Fokus auf lokale Kunden hatten, um ehrlich zu sein.
Wie macht ihr heute eure Kundenakquise?
Wir sind mittlerweile, haben wir eine sehr, sehr starke Brand aufgebaut, sind sehr präsent, unter anderem auch in Podcast-Werbung, haben da viele Sachen ausprobiert, glaube ich, haben das Game ganz gut verstanden. Dementsprechend kommt da ein größerer Anteil auch bei uns inbound. Ich selber bin auch sehr präsent auf LinkedIn, weil natürlich unsere Zielgruppe dort ist. Da kommen auch viele Kunden, die Touchpoints darüber mit uns haben. Und wir haben aber immer noch ein sehr schlagkräftiges Team. Das hatten wir letzten Monate ein bisschen runtergescaled, sind wir es aber gerade wieder am Aufbauen, die bei uns Outbound Calling machen. Also klassisch SDR, versuchen dort aber auch immer mehr von dem Calling in Multichannel zu gehen. Wir versuchen in Summe sehr präsent am Markt zu sein in unserer Zielgruppe, aber auch natürlich einfach ein sehr, sehr gutes Produkt zu haben, was dann am Ende auch zu Word-of-Mouth-Empfehlungen und wir es nicht Viralität nennen, weil soweit ist es noch nicht, aber eine gewisse organische Reichweite führt. Und das ist bei uns ein Channel-Mix aus den eben genannten Channels.
Die meisten Unternehmen fangen ja erstmal mit einem Kanal an, der gut funktioniert, zum Beispiel Outbound, bin ich auch ein großer Fan von, ist etwas, was man ganz gut steuern kann, wenn man eine gute Datenquelle hat, die ihr ja hattet über Scraping von Jobboards, da ist ein Need, da ist dann der Kunde, man kann auch ein kleines bisschen filtern, das ist sehr, sehr gut. Dann den Wechsel zu machen, auch zu einem mehr marketinggetriebenen Approach und auch mehrere Kanäle zu nutzen, ist für manche dann ein kleines bisschen schwer. Was war da so für euch der Moment, wo ihr gesagt habt, hey, das ist jetzt möglich, wir müssen das jetzt machen, auch um besser zu wachsen?
Ja, also wir haben vor allen Dingen dort auf der Talentseite erstmal angefangen, weil da waren wir auch eher outbound getrieben über das Active Sourcing. Und als wir uns die Karten gelegt haben von, hey, wie kommen wir von diesem Agency-like Model in zu wirklichen digitalen Marktplatz, war skalierbare Marketingmaßnahmen einen großen Teil. Und wir haben dann glücklicherweise da einen sehr, sehr guten Hire gemacht mit Mika, der jetzt seit knapp 5 Jahren bei uns ist, der das ganze Thema dann auch mitverantwortet hat und nach vorne getrieben und haben uns da einfach eine sehr, sehr gute Kompetenz ins Haus geholt und ihm die Freiheiten gegeben, das zu machen, was er glaubt, was das Richtige ist. Und das ist tatsächlich die Antwort auf die Frage.
Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen aufs Thema Kapital kommen. Du hast eben ganz schön in der Gründungsgeschichte schon erzählt, dass ihr erstmal mit dem Fundraising angefangen habt. Das ist nicht so super typisch, weil die meisten Gründer dann doch eher versuchen, erstmal irgendwie ein kleines bisschen Produkt-Traction, irgendwas hinzustellen, das man einem Investor dann auch zeigen kann, gerade wenn man jetzt nicht das perfekte Netzwerk hat, wo die Leute nur darauf warten, einem Geld zu geben. Wie war das damals für euch? Wann habt ihr gesagt, wir brauchen erstmal Kapital, das wird einiges an Geld kosten, das zu bauen, das auch in den Markt zu bringen. Wie seid ihr daran gegangen, dann den ersten Investor zu gewinnen?
Ja, auch das war, ich sage mal ganz gerne, unsere Geschichte sollte nicht als Blueprint für andere Gründerinnen und Gründer genommen werden, weil wir schon sehr First-Time-Founder-like an eigentlich alles gegangen sind und jeden Fehler, den du machen kannst, haben wir gemacht. Und was wir gemacht haben, ist, wir kannten einfach über unseren nicht direktes Umfeld, aber der erste tatsächlich Investor oder Baustein, der uns zu den Investoren gebracht hat, war ein Unternehmer, den wir über das Netzwerk kannten und der mitbekommen hat, dass Daniel, mein Mitgründer, in seinem Job kündigt und aber noch einen Nebenjob sucht. Und dann hat er ihm gesagt, so, hey, warum suchst du denn einen Nebenjob? Und dann haben wir ihm die Idee von Instafo gepitcht. Und dann war er so, hey, ich kann den Job geben, aber ich würde viel gerne auch bei der Sache mit dabei sein und Investor sein. Und dann hat er uns einen Betrag zugesichert, der hat aber nicht ausgereicht für das, was wir gebraucht haben. Und dann hat er über sein Netzwerk, das waren aber wirklich entfernter, es waren keine jetzt irgendwie nahen Buddies, sondern wirklich entfernte Leute, hat er uns da ein paar Intros gemacht, die wir dann von unserer einfach überzeugen konnten mit unserer Persönlichkeit, die selber auch, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, sehr unerfahren waren in dem Investmentthema.
Okay, ist tatsächlich eine sehr spannende und sehr, sehr untypische Story. Und wie habt ihr dann zueinander gefunden? Also auf der einen Seite hast du Investoren, die das noch nicht so oft gemacht haben. Ihr habt First-Time-Founder. Wie habt ihr euch da aneinander angenähert?
Ja, das war das Spannende, weil auch unsere erste Runde war sehr, sehr untypisch und wir glücklicherweise über die Zeit konnten wir das auch zum Teil wieder heilen. Wir hatten, glaube ich, zwei sehr untypische Sachen mit dabei. Einmal, woher kam das? Sie waren Unternehmer, die selber bootstrapped ihr Unternehmen mit viel Risiko aufgebaut haben und weniger wie bei Risikokapital, da ist ja kein finanzielles Risiko für die Gründer in der Regel mit dabei, sondern das ist ja meistens, hey, wenn es abgeschrieben wird, wird es abgeschrieben. Und dementsprechend dafür gibt man Equity ab. Und das hat geführt, wir haben in der ersten Runde 60% Verwässerung gehabt und wir mussten selber noch 50.000 Euro jeweils Darlehen aufnehmen, um dass die uns gegeben haben, was wir in der Runde auch noch mit investieren mussten. Und das war natürlich sehr, sehr untypisch, aber wir wussten es damals nicht besser und die auch nicht. Dementsprechend bin ich da auch nicht böse, weil das war jetzt keine böse Unterstellung von, hey, wir haben hier Juniors vor uns, die haben selber keine Ahnung, lass uns das mal exploiten, sondern es war wirklich auf beiden Seiten einfach Unwissen und für uns war es einfach optionslos und wir waren so, hey, YOLO, wir machen es. Ja.
Wie habt ihr es dann am Ende geheilt? Also, weil eigentlich typischerweise, wenn du mit so einem Cap-Table zum VC gehst und mit der Hintergrundgeschichte, die meisten rennen mit brennenden Haaren aus dem Haus wieder raus.
Auf jeden Fall. Wir haben dann halt in verschiedenen Runden da auch immer wieder Anteile zurückgegeben an uns Gründer. Und so hast du glücklicherweise dann doch die Möglichkeit, das auch zum Teil dann wieder zu heilen.
Sehr, sehr interessant. Wie ging es dann danach weiter mit der Kapitalakquise? Wie habt ihr dann gelernt, Fundraising zu machen für die weiteren Entwicklungsschritte?
Ja, es war tatsächlich für uns damals super schwer, auch gutes Fundraising zu machen. Ich glaube, es ist auch so ein kleines Traumata, was irgendwo noch in mir ist und nicht noch auflösen muss, weil wir wurden schon die ersten Jahre eigentlich von allen abgelehnt. Die Leute haben nicht mal richtig mit uns gesprochen, weil einmal jeder Erfahrene, der auf unser Businessmodell gesehen hat, gesehen so, hey, kaum Retention, hohe Churn. Der hat natürlich sofort die Sachen gesehen, die ich damals nicht gesehen habe und heute in der Retrospektive sehe und selber auch nicht investieren würde. So, es war so Punkt Nummer 1. Captail war dann teilweise auch manchmal ein Thema, aber tatsächlich sind wir oftmals gar nicht so weit gekommen. Wir haben dann, und da bin ich Ihnen auch dankbar, die beiden Anfangsinvestoren oder Hauptanfangsinvestoren, weil wir noch ein, zwei kleinere mit dabei, die haben uns schon zwei, dreimal immer wieder weiter investiert, als uns das Geld ausgegangen ist. Also die waren dann schon auch committed, auch für einen Business Angel. Die hatten am Ende siebenstellig bei Instafo investiert. In der Regel macht ein Business Angel ja irgendwie 25, 50.000, wenn du mal einen großen hast, macht er vielleicht mal 100 oder einen Ticken mehr, aber dass jemand über eine Million in eine Company macht, kommt echt selten vor. Muss schon sehr, sehr hohes Net Worth da sein und die waren beide, oder sind beide sehr, sehr, sehr reich, aber es ist trotzdem unverhältnismäßig eigentlich für die für die Phase, für die Entwicklung und so weiter. Dementsprechend, das hat uns definitiv noch weitergetrieben und was ganz lustig war, wir hatten dann so 2018, 2019, da war irgendwie der erste Krypto-Hype, der erste große Krypto-Hype und Daniel, mein damaliger Mitgründer, war immer sehr, sehr kreativ, was Visionen anging und hat da immer sehr, sehr große Visionen gehabt und auf einmal kam mit der Idee von, hey, ein heißes Thema war damals dieses Own Your Own Data über die Blockchain und vielleicht so, hey, im Recruiting ist es ja auch so, ist es dein Lebenslauf, du uns die Daten und dann haben wir da sehr, sehr professionell so eine Idee für so ein Protokoll, das sehr nah an den Instafo dran ist und das haben wir dann Krypto-Investoren gepitcht und da gab es einen Fund aus Frankfurt, die gesagt haben, hey, das ist super spannend, wir investieren und literally drei Monate nach dem Notartermin kam Bubble Bust, also die Kryptoblase ist das erste Mal geplatzt und Kryptowinter, alles war irgendwie tot. Wir hatten aber noch einen großen Teil vom Geld auf dem Konto und dann haben wir gesagt, hey, dann lass uns doch einfach nehmen, um Instafo weiterzuentwickeln und dann war das der nächste Schritt und dann hat uns das getragen, bis auch Corona, wo wir dann auch den Umbau gemacht haben hin zu dem reinen Marktplatz und da glücklicherweise gab es ja dann auch viele staatliche Themen. Zusammen ist dann auch nochmal ein Medienunternehmen eingestiegen. Wir waren dann auch immer sehr, sehr nah an der Profitabilität mit dran und haben uns dann neu aufgestellt. Und für mich ist es auch so, es gibt so Instafo 1.0, das war das beschriebene, die Lehrzeit eigentlich bis alles 2021, würde ich sagen, war ich habe nur einen Bachelor, das war dann mein Masterstudiengang und mein MBA. In der Praxis und danach wurde dann das reine Marktplatzmodell, das ist das Instafo, was es heute gibt und das ist auch wirklich das Startup, das finanzierbar ist, wo wir dann auch ja vor knapp zwei Jahren dann nochmal eine 10 Millionen Euro Runde gemacht haben. Davon waren Teile auch Secondaries, waren nicht alles Primary neues Geld in die Firma, aber zum großen Teil und das war mit einem großen PE, Growth PE, Crosslantic heißen die.
Darf ich vielleicht mal noch fragen, Ihr habt als Studenten angefangen, ihr habt dann noch ein Darlehen von euren Erstinvestoren aufgenommen. Hört sich jetzt erstmal so an, als ob ihr mit gar kein Geld gestartet seid. Auch privates Einkommen war eigentlich nicht da, Ersparnisse wahrscheinlich auch nicht so großartig. Dann habt ihr noch Schulden aufgenommen. Wie lief das dann für eure persönlichen Finanzen weiter?
Ich kann es nur für mich sprechen, weil ich jetzt auch die Finanzen von Daniel, ich kenne, der ist ja dann auch ausgestiegen, ne? 2020 ist er raus, hat dann irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre später auch seine Anteile verkauft und für mich, ich war abseits von der Geschichte bei Instafo, war ich schon ja vor Instafo sehr unternehmerisch tätig, habe da immer noch Opportunities geguckt und da gaben auch für mich dann danach immer noch mal wieder welche über Immobilieninvestments, zusammen auch mit den Investoren, die ich kennengelernt habe. Da habe ich dann über die Jahre mir da auch ein ganz gutes Vermögen aufbauen können. Ich hatte dann auch als Crosslantic eingestiegen ist, einen kleinen Secondary da mal gemacht. Dementsprechend für mich war tatsächlich jetzt, und das ist ganz spannend, weil ich da auch einen sehr, sehr klaren Blick drauf habe, ist, dass für mich Instafo in der Vergangenheit wirklich sehr viel ermöglicht hat für meine Zukunft. So, ich habe mittlerweile zusammen auch mit drei Freunden und Geschäftspartnern, die auch bei Instafo mit dabei sind, zwei davon, die am Anfang unterstützt haben, also die Investoren waren, die seit Anfang an mit dabei waren, haben wir ein Vehikel, wo wir selber in Startups investieren, haben irgendwie knapp 25, 30 Startup-Investments. Wir haben eine weitere Company, mit der machen wir Fund-Investments in VC-Funds, sind wir auch über 20, 25 VC-Funds. Ich habe ja da auch immer wieder ich habe so ein bisschen die Angewohnheit, dass wenn ich Opportunitäten sehe und ich immer überlege, wie kann ich diese Opportunitäten auch nutzen und bin da sehr, sehr geschäftstüchtig und dementsprechend ist da auch über die Jahre hat sich natürlich einiges angehäuft und ich kann sagen, auch wenn sich das emotional manchmal immer ein bisschen anders anfühlt, da ich mir heute eigentlich da kein Geld, keine großen Sorgen mehr um Geld machen müsste.
Stichwort Zukunft. Wenn ich in 5 Jahren meine Lieblingsnachrichten-App öffne, da ist ein großer Artikel über euch drin. Was ist die Headline?
Also mein Ziel ist schon, in Stafford zu einem auf jeden Fall sehr, sehr großen deutschen, auch europäischen Recruiting-Player aufzubauen. Und wenn du es in 5 Jahren öffnest, dann siehst du in Stafford das erste Mal über 100 Millionen Euro Umsatz. Das wäre definitiv was, was mich stolz machen würde.
Ja, ist definitiv ein sehr, sehr klares Ziel. Lass uns nochmal so ein bisschen drüber reden. Deutschland, Europa. Ist kein Widerspruch. Wer in Deutschland groß ist, ist dann automatisch in Europa eigentlich auch immer recht groß. Aber wie sehen da so eure Pläne aus in Richtung Internationalisierung? Ist da was konkret oder ist das noch sehr diffus?
Ja, ist eher noch diffus, aber mehr aus dem Blickwinkel raus, dass Marktplatzmodelle einfach extrem per se erstmal extrem schwer oder schwieriger skalierbar sind, weil man immer beide Seiten braucht. So, jetzt ist der Jobmarkt nochmal speziell für sich, weil Talente suchen nur eine gewisse Zeit, Jobs sind nur eine gewisse Zeit verfügbar, man hat sie in der Regel nicht exklusiv. Es ist, muss sehr genauer Match stattfinden, weil Location, Seniorität, Gehalt, Skills, also es ist ein sehr hochkomplexer Markt und auch Marktplatz. Und wir haben uns bisher immer auf Deutschland fokussiert, weil allein in Deutschland kannst du eine Milliarden-Company aufbauen. Und wir gesagt haben, die Komplexität würde massiv steigen, wenn wir jetzt auch nach Europa gehen. Ich habe trotzdem die Ambition, eine europäische Company aufzubauen. Ich würde es nur auch aktuell in dem aktuellen Marktumfeld nicht den Schritt machen, weil ich glaube, dass für uns mehr Herausforderungen stellt, als dass es aktuell Opportunitäten bringt.
Was sind jetzt so für dich die nächsten 2 großen Meilensteine auf dem Weg dahin zur 100 Millionen Company?
Also wir fokussieren uns gerade stark drauf, verschiedene Verticals noch auf Instafo zu etablieren. Wir sind Anfang des Jahres mit Finance gestartet. Da sehen wir eine extrem starke Dynamik. Aber wir haben auch noch einen weiten Weg vor uns, das Vertical zu knacken. Ist jedes Mal auch wieder eine große Challenge. Das ist was wir definitiv sehr, sehr gut machen wollen. Wir gucken uns auch immer wieder den ganzen Thema Blue-Collar-Bereich an. Bin auch aktuell offen für Zukäufe. Auch da prüfen wir Opportunitäten, ob es nicht Sinn machen kann, gewisse Companies noch mit aufzunehmen und dadurch auch in andere Job-Verticals zu wachsen. Das ist ein großes Thema. Und dann sehen wir natürlich auch auf der Produktseite mit dem ganzen Entwicklung rund um AI, Agentic Recruiting, was da noch möglich ist. Wir haben vor kurzem das ganze Thema AI-Interviews bei uns gelauncht, dass Talente auch da mit AI-Avatars üben können, aber dann aber auch ihr CV erweitern können, nicht nur die Informationen auf dem Blatt Papier, sondern auch mit dem persönlichen Eindruck von Anfang an glänzen. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch und zuversichtlich, was die Zukunft bringt.
Du hast jetzt schon einige ganz gute Tipps und auch viele Learnings geteilt. Was wäre so zum Abschluss nochmal dein Top-Tipp für einen Gründer, der jetzt in Heidelberg sitzt und dich fragt, was kannst du mir mitgeben?
Ja, ich tue mich immer schwer mit diesem einen Tipp, weil ich glaube, es gibt nicht den einen Tipp, sondern ich glaube, je nachdem, in was für einer Phase du bist, was für Herausforderungen du hast, was auch deine persönlichen Blindspots sind, gibt es andere Tipps und andere Dinge, die ich mitgeben würde. Aber wenn ich es allgemein halten würde, ist, glaube ich, ein Netzwerk rund um wirklich erfahrene Leute, die einem auch wirklich die Wahrheit sagen. Und die auch Ahnung haben, weil ich merke, es gibt auch so viele Personen, die gerne in dem Startup-Umfeld mitsprechen wollen. Ich meine, du weißt es selber, du bist erfahrener Unternehmer, hast den Weg selber gemacht, aber es gibt einfach so viele Personen, die das nicht gemacht haben und von Hörensagen sprechen. Und ich glaube, dann kriegt man auch leicht entweder eine beschönigte oder halt nicht die Wahrheit, die man braucht. Und ich glaube, das Netzwerk ist extrem wichtig und darauf würde ich immer optimieren und das würde ich mir suchen.
Das ist aber doch ein sehr allgemeingültiger und extrem guter Tipp. Vielen Dank. Ich sehe, ihr seid auf einem guten Weg. Ich drücke die Daumen, dass das mit der 100-Millionen-Company wird. Ich glaube da fest daran. Viel Erfolg.
Danke, Christian.
Tschüss.
Ciao.
It took me 10 years to become an overnight success. An diesen Ausspruch musste ich immer wieder denken, als ich diese Folge geschnitten habe. Instafo ist in der Gründerszene von 2025 ein gehyptes Unternehmen. Dank der Podcast-Werbung bei OMR und Doppelgänger sowie Christophs sehr hoher Präsenz auf LinkedIn ist Instafo scheinbar überall. Was man nicht sieht ist, 2014 gegründet, bis 2020 zwar gewachsen, aber nicht nachhaltig, bis dahin war der noch nicht so riesiger Erfolg teuer erkauft mit Investorengeld. Erst nach dem Pivot zum Marktplatz und der Fokussierung auf den Hiring-Erfolg und damit die Zufriedenheit des Kunden kam das exponentielle Wachstum, also ca. 2021, 2022. Da war Instafo schon 8 Jahre alt. Jetzt, mit 11 Jahren erst, ist Instafo dieser große, viel zitierte Erfolg. Was kannst du als Unternehmer aus dieser Folge mitnehmen? Kundenzufriedenheit, der Erfolg deines Kunden ist zentral. Das ist es, was bei Subscription-Modellen die Retention hochhält und überhaupt erst exponentielles Wachstum ermöglicht. Und bau dein Netzwerk mit Leuten, die dir die Wahrheit sagen und die wirklich Ahnung haben, also schon mal etwas aufgebaut haben, selber in der Situation waren. Das war meiner Meinung nach einer der wertvollsten Tipps in diesem Podcast bisher. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und sprich darüber. Ich freue mich auch über Kontaktanfragen auf LinkedIn. Bitte immer mit einer kurzen Nachricht. Den Link zu meinem Profil findest du in den Shownotes. Danke, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal bei This is not Berlin.